es ist ein hochdisruptiver Einschnitt, der dazu führt, dass Digitalisierung, die bei uns Gott sei Dank rechtzeitig eingeleitet wurde, im Moment unser ganzes Geschäft am Laufen hält.
Wie tackt eigentlich Deutschland? Dieser Frage gehen wir in unserem Podcast nach.
Wir, das sind Frauke Holzmeier
und Andreas Laukert.
Wir sind beide Wirtschaftsjournalisten bei NTV und hören deswegen regelmäßig, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung im Tech-Bereich, bei der Blockchain oder auch der künstlichen Intelligenz hinterherhängt. Aber ist das wirklich so?
Das wollen wir klären und treffen uns mit Menschen und Machern, die die Tech-Branche in Deutschland voranbringen wollen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So Tech Deutschland. Die E-Mail-Adresse kennt ihr natürlich schon alle, sotechdeutschland@ntv.de. Da könnt ihr uns erreichen und wir versuchen auch regelmäßig zu antworten. Klappt nicht immer so ganz. Heute ist bei uns zu Gast Christian Rast von KPMG. Natürlich in diesen Tagen, in diesen Zeiten virtuell zugeschaltet. Das heißt, wir können uns natürlich wegen Corona nicht mehr persönlich treffen. Das ist ja schade. Umso mehr freuen wir uns, dass das jetzt auf diesem virtuellen Wege klappt. Herr Rast, ein paar ganz kurze Worte zu Ihnen. Sie sind jetzt seit 2014 bereits im Vorstand von KPMG und seit 2017 Global Head of Technology and Knowledge. Kann man so ein bisschen sagen, dass Sie der Mann fürs Digitale da sind oder wie würden Sie Ihren Job beschreiben?
Naja, ich bin nicht der Mann fürs Digitale. Letztlich sind wir alle in der Führung, die Führungsverantwortung haben, verantwortlich fürs Digitale. Ich habe damals immer schon gesagt, schon vor 3-4 Jahren gesagt, dieses Phänomen der Chief Digital Officer hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, viele sagen dann, ja, fürs Digitale ist der Chief Digital Officer verantwortlich und alle anderen machen weiter wie gehabt. Und dafür ist das Thema einfach zu wichtig. Was ich bin, ich habe global die Verantwortung für Technologie. Das heißt, ich orchestriere wirklich unsere digitale Transformation weltweit und das macht mir auch sehr viel Freude.
Wir kommen ja nicht umhin, über die aktuelle Situation zu reden. Das ist schon ziemlich einschneidend. Können Sie vielleicht beschreiben, wie steht es gerade bei Ihnen? Was geht bei Ihnen los?
Tja, völlig richtig. Es ist wirklich ein echter Einschnitt. Wir haben immer jahrelang über Disruption geredet, jetzt haben wir Disruption. Zwar leider ungewollt und absolut nicht in unserer Absicht, aber es ist ein hochdisruptiver Einschnitt, der dazu führt, dass Digitalisierung, die bei uns Gott sei Dank rechtzeitig eingeleitet wurde, im Moment unser ganzes Geschäft am Laufen hält. Also wir haben, müssen Sie sich vorstellen, 245.000 Leute in wenigen Tagen auf Remote Working gebracht, in über 150 Ländern. Und das Erstaunliche, was wir feststellen, ist, es klappt. Also wir sind in der Lage, remote wirklich die meisten unserer Projekte weiterlaufen zu lassen, weiter umzusetzen, mit unseren Mandanten weltweit zu arbeiten und vor allem unsere Teams auch weltweit damit in Verbindung zu halten. Und wir sind wirklich sehr, sehr froh und glücklich, dass wir rechtzeitig die Chancen von Digitalisierung erkannt haben. Diese bekommt jetzt bei uns nochmal einen richtigen Schub, wenn auch dieser Schub so ungewollt war.
Sie haben da ja eigentlich schon einen Kontrast ein bisschen angesprochen, weil Sie ja selber gesagt haben, dass Sie erstmal zusehen mussten, alle dazu zu kriegen, auch technisch wahrscheinlich remote, also vom Homeoffice oder wo auch immer arbeiten zu können. Und gleichzeitig ist natürlich Digitalisierung auch für Sie ein großes Thema, aber das ist ja ein Phänomen, was wir gerade insgesamt sehen. Ist das jetzt die große Chance oder sehen wir einfach, wie viel wir einfach schon verpennt und verpasst haben?
Ja, es ist natürlich schwer, vor dem Hintergrund der aktuellen Krise von Chance zu reden. Aber man muss, wenn man den Begriff mal aufnimmt, in der Hoffnung, dass es jetzt nicht zynisch ist, aber jede Krise beinhaltet natürlich auch Chancen. Leider wahrscheinlich auch diese. Und die Digitalisierung ist eindeutig damit weiter auf dem Vormarsch. Also ich habe Kollegen, die also fasziniert sind von den Möglichkeiten, die sie jetzt in vollem Maße ausschöpfen müssen und dabei erleben, was damit alles möglich ist. Und wir erleben bei uns in der Firma zwei Phänomene. Das eine ist das nach innen gerichtete, dass wir es tatsächlich schaffen, unser Geschäft am Laufen zu halten, gut am Laufen zu halten, über digitale Kommunikation und digitalen Datenaustausch. Und das wirklich weltweit. Und auf der anderen Seite erleben wir natürlich Kunden, mit denen wir jetzt über zwei Themen vor allem reden. Wie könnt ihr kurzfristig diese Krise meistern? Und dabei helfen wir ihnen natürlich. Aber es geht jetzt schon die Diskussion los, wenn diese Krise vorbei ist, was ist dann the new normal? Weil es ist schon breites Bewusstsein da. Ja, es wird eine Rückkehr zu einem Normal geben, Betonung auf einem. Aber das wird ein Stück weit anders aussehen als das, was wir bisher hatten. Und die Andersartigkeit des Normalen wird sich dann wieder nach Industrien sehr stark unterscheiden. Also das neue Normal für Fluggesellschaften wird anders aussehen als das neue Normal des Einzelhandels. Und es wird auch aussehen, es wird auch in unserer Industrie anders aussehen. Insofern, ja, da liegt eine Chance drin, auch wenn es mir schwerfällt, den Begriff vor dem aktuellen Hintergrund in den Mund zu nehmen.
Das stimmt. Ja.
Da bekommt der Begriff New Work eine völlig neue Dimension, glaube ich, zurzeit. Ich erinnere mich an die Krise nach dem neuen Markt, als alles zusammenbrach und die Unternehmensberater so die ersten waren, die vor Ort den Unternehmen sagen mussten, wollten, wo es lang geht. Können Sie jetzt schon Antworten geben? Was fragen die Unternehmen so? Liegt die volle Kraft in der Digitalisierung gerade?
Ja, die volle Kraft liegt in der Digitalisierung. Allerdings darf man Digitalisierung in gar keinem Fall nur technisch verstehen. Also ich hatte gestern, bei uns ist ja alles immer in der englischen Sprache, wir hatten gestern ein Townhall-Meeting mit allen meinen Mitarbeitern weltweit, was wir virtuell gemacht haben. Und ich war gespannt, wie das klappt. Also es ist hervorragend geklappt. Und zweitens, das Feedback unserer Kollegen war also enorm positiv. War ein Riesenengagement festzustellen. Was ich dort aber auch gesagt habe, ist, das technische Ermöglichen von Remote Work ist der erste Schritt. Es geht dann vielmehr im zweiten Schritt darum, die Sozialisierung von Remote Work herbeizuführen. Mhm. Also Remote Work menschlich machen. Weil letztlich, wenn jede Firma oder für jeden Mitarbeiter die eigene Firma nur die Größe seines Schreibtisches zu Hause noch ist, dann funktioniert die gesamte soziale Interaktion im Unternehmen nur noch begrenzt. Und wir müssen ja gerade dahin kommen, dass Digitalisierung soziale Interaktion erweitert und nicht begrenzt. Und deswegen ist das, wie nutze ich die Chancen digitaler Interaktion, aber im Verständnis von Erweiterung von Optionen und nicht von, ich cutte die alte Welt ab, hier ist die neue und die heißt dein Bildschirm und das war's. Das ist und insofern ist die soziale Interaktion das Zweite. Ja. Entschuldigung. Ja.
Nee, alles gut. Was im Moment heißt es ja auch immer Social Distancing, aber eigentlich ist der Begriff an sich ja falsch. Es ist ja eigentlich ein Physical Distancing und Social Connecting am Ende dann über die sozialen Medien oder eben über andere Anwendungen,
die es da so gibt. Absolut. Und deswegen ist Technik für mich, wenn ich über Digitalisierung rede, ist Technik immer nur der erste Schritt. Und es wäre völlig unvollständig, Digitalisierung und das Potenzial von Digitalisierung auf Technologie zu reduzieren. Das ist wirklich der erste Schritt. Nennen Sie es 10%, 20% des Weges. Der Großteil des Weges ist dann das Social Connecting, aber auch zum Beispiel das Aufbauen eben von neuen Führungsmodellen. Wie führe ich eigentlich eine Organisation, die weitgehend remote arbeitet, wo ich meine Mitarbeiter vielleicht nur noch ein, zwei, dreimal im Monat im Büro sehe. Und das führt natürlich dazu, dass ich Mitarbeiter immer mehr nach Ziel führe und weniger nach dem Tun, nach dem Prozess. Und dass ich sie viel mehr vertrauensbasiert führen muss, anstatt kontrollbasiert. Und wenn sie es schaffen, wir haben mal 2016 eine Studie gemacht, die ist Guardians of Trust. Da bin ich eigentlich erst heute stolz drauf. Die Studie war damals schon gut. Aber wir haben damals eigentlich gesagt, die ganze Digitalisierung und die Einführung von Artificial Intelligence wird nur dann ein Erfolg sein, wenn wir das Vertrauen der Menschen damit gewinnen. Und deswegen geht Digitalisierung, was ja eher was Kaltanmutendes ist, immer in Hand mit Vertrauensbildung. Und wenn Sie das Vertrauen nämlich haben, dann wird Digitalisierung auch kein Erfolg.
Kommt, was denken Sie? Das sieht ja doch eine Weile danach aus, dass es eine Weile dauert, ein paar Monate, und dass wir das vielleicht auch fortsetzen müssen und noch intensiver. Wird es dabei bleiben? Wird das unumkehrbar sein, dass die Leute jetzt vielleicht auch Gefallen dran finden an dieser Form der neuen Arbeit? Homeoffice, flexibler? Ist das leider dieses Ereignis gewesen, dass dann das der Digitalisierung zum Durchbruch verhilft?
Ja, es mag sein, dass wenn wir in 5 Jahren zurückschauen, dass wir dann sagen, ja, die Digitalisierung, weil immer die Erwartung, so läuft die Innovation eigentlich immer wie so eine S-Kurvenentwicklung. Mhm. Und wir haben ein sehr, sehr langes Linie jetzt unten gehabt. Und da wird man vielleicht mal sagen, dass diese Krise jetzt der, ja, neudeutsch von mir Triggerpoint war, für die Digitalisierung. Aber wenn ich es mal gar nicht in diesen negativen Kontext fasse, wie immer bei Innovationen müssen wir darauf achten, dass die guten Seiten die schlechten bei weitem überwiegen. Und wenn man sich mal anschaut, die Digitalisierung hilft uns ja auch bei der Lösung anderer Probleme. Also zwei Beispiele für mich ist, wenn ich eben meine Prozesse digitalisiere, wenn ich hochkollaborative Modelle mit Digitalisierung unterstütze, dann tue ich natürlich auch was zur Entwicklung von Nachhaltigkeit und nachhaltigen Geschäftsmodellen. Mhm. Also diese ganze Diskussion, die wir in den letzten Jahren um Nachhaltigkeit erlebt haben, findet ja ihre Unterstützung in der Digitalisierung. Und man muss natürlich auch sagen, wenn man mal sich anschaut, wie heute Menschen leben wollen, wie Familien leben, dann kommt natürlich dieses, ich arbeite wann immer ich will, von wo aus ich will, diesen Lebensmodellen deutlich näher als du fährst 8 Stunden ins Büro und hast 1,5 Stunden Anfahrt und 1,5 Stunden Rückfahrt. Mhm. Und deswegen ist eigentlich Digitalisierung, wenn man sie richtig gestaltet, etwas Persönliches.
Der Begriff Digitalisierung ist ja immer sehr, sehr breit, muss man sagen. Das mit den Prozessen, mit der Nachhaltigkeit, was Sie gerade schon angesprochen haben, ist bestimmt was, worüber wir noch reden können. Wenn Sie jetzt aber heute eine Firma gründen würden, würden Sie die dann direkt so aufbauen, dass Sie Ihre Mitarbeiter so flexibel wie möglich arbeiten lassen würden, dass sie vielleicht gar nicht mehr so ein großes Gebäude anmieten würden, dass alle Platz hätten? Das spart ja mal abgesehen davon schon ein paar Kosten. Und ist das wirklich was sich dann messen lässt, dass dann der Erfolg der Firma am Ende höher ist, größer ist?
Also ich würde definitiv meine Firma heute so aufbauen, aber ich würde mir in gleichem Ausmaß, wie ich mich vielleicht über reduzierte Kosten freue, mir sehr intensiv Gedanken machen, wie ich meinen Mitarbeitern die Möglichkeit gebe, diese Firma wirklich mental und emotional zu erleben. Ja. Und das ist nicht leicht. Vor allem, wenn sie es nachhaltig machen wollen. Also dann klar kann ich Videos verteilen oder das sind alles sehr kurzfristige Effekte. Aber wie mache ich eine Firma sozial positiv erlebbar für Mitarbeiter, wenn der tägliche Gang ins Büro eben nicht mehr da ist? Diese Gedanken muss man sich machen. Da gibt es Methoden. Also wir haben jetzt sogar in der Krise, wir machen Daily Stand-Up-Meetings jeden Morgen, wo wir zusammenkommen.
So Morgensport oder ist das nur so kurzer Überblick?
Also im Moment noch ohne Sport, aber die Idee ist auch schon da. Also wir denken hier über Morning-Yoga und Ähnliches nach. Ja. Ich freue mich auch unglaublich über die Kreativität, die dadurch ausgelöst wird. Also es ist unglaublich, was unsere Mitarbeiter da an Ideen jeden Tag einbringen. Also wir haben da mehr Ideen zu bieten, als wir überhaupt in der Lage wären, im Moment zu realisieren. Wir haben den After-Work-Coffee, also unsere Mitarbeiter kommen wirklich in Teams zusammen und trinken gemeinsam noch einen Abschlusskaffee. Diese Dinge müssen wir verstärken. Nichtsdestotrotz, egal was wir dort tun, es muss auch die persönliche, physische Interaktion geben. Und deswegen werden wir auch in Zukunft Büros erleben, aber vielleicht sicherlich andere, die viel mehr auf das Zusammentreffen von Menschen abgestellt sind, als auf Einzelarbeitsplätze.
Ich habe über ein Beispiel gelesen, Sie haben sicherlich bei Ihren Klienten auch Beispiele von GitLab, einer US-Firma, die in über 700 Mitarbeitern in rund 55 Ländern per Homeoffice steuert und sehr erfolgreich ist. Das sind ja so Beispiele, kennen Sie auch ähnliche Beispiele, wo das so gut läuft?
Ja, also wir erleben durchaus, wir arbeiten ja sehr, sehr eng in Allianzen zusammen. Wir nennen das Alliance Management, wo wir mit den Technologieanbietern sehr, sehr intensiv zusammenarbeiten. Also mit Unternehmen wie Microsoft, wie Google. Wir haben das vor einigen Jahren angefangen, haben da sehr, sehr viel Zeit, Liebe und Geld investiert. Und das zahlt sich enorm aus. Wenn man sieht, wie dort gearbeitet wird, da ist das schon, da geht das schon sehr, sehr viel mehr in die Richtung als bei den meisten traditionellen deutschen Unternehmen, die das kennen. Also insofern, man muss gar nicht immer nur in die Startups reinschauen. Wenn Sie auf die Campus der großen Technologieprovider in den USA gehen, da erleben Sie das auch schon.
Ist das, haben die sich da auch gewandelt? Weil ich kann mich so erinnern, wir bekommen ja häufiger mal Footage aus den USA und vor ein paar Jahren war es noch so, dass Google, Facebook haben ihre Mitarbeiter in Bussen quasi angekarrt und haben den Campus halt so gestaltet, dass man da am liebsten gar nicht mehr weg will mit Fitnessstudio und Ärzten vor Ort und haben quasi die Firma zum Zuhause gemacht, weil zum Teil die Leute ja auch sich kaum vielleicht eine Wohnung in der Gegend da geleistet haben oder leisten konnten. Ist das dann jetzt so eine Trendwende, die auch im Silicon Valley ankommt?
Das ist eine Trendwende, wobei wir zum Beispiel glauben, dass das Silicon Valley relativ zu anderen Innovationsstandorten an Bedeutung verlieren wird. Also nicht falsch verstehen, es wird weiter bedeutend bleiben. Aber relativ zu anderen Standorten, weil, und ein Grund ist genau, den Sie nennen, es ist einfach unsagbar teuer und die innovativsten Menschen sind nicht unbedingt die reichsten Menschen oder die reichsten sind nicht unbedingt die innovativsten. Insofern, die enormen Kosten dieser Standorte für die Lebenshaltung, das ist schon zunehmend ein Wettbewerbsnachteil des Standorts. Und viele andere Städte haben durchaus begriffen, dass wenn sie eine Infrastruktur haben, die entsprechend aussieht, plus wenn sie einen Forschungsstandort haben, wie es im Silicon Valley mit Stanford war, der sich intensiv digitalen Themen annimmt, dass sie damit durchaus eine Gravitation erzeugen können, für Menschen ein solcher Innovationsstandort zu werden. Und Deutschland holt dort auf, andere Standorte holen auf. Insofern glauben wir, dass diese enorme Konzentration des Silicon Valley als Synonym für Innovation relativ etwas an Bedeutung verlieren wird.
Inwieweit kommt jetzt die Stunde, Sie sprachen vorhin von Disruption, die Stunde der Andersdenker? Beschäftigen Sie selber zum Beispiel Philosophen oder ähnliche Leute, die ein bisschen jetzt über den Tellerrand hinausdenken und überlegen, was können wir unseren Kunden sagen, wie es weitergeht? Weil das kann ja alles auf den Kopf stellen. Auch die Frage der Gesellschaft, wie sie funktioniert oder auch dieser Kapitalismus, ob der so weiter existieren kann.
Ja, aber wobei ich das gerade, was Sie sagen, ist also einer meiner Lieblingspassagen, das Andersdenken. Ich meine, wenn alle das Gleiche denken, wird eben wenig gedacht. Insofern ist das Andersdenken völlig unabhängig von der Krise immer wichtig. Andersdenken zeigt uns eben den Optionenraum auf, in dem wir handeln können. Und aus diesem Optionenraum müssen wir dann entscheiden, welche Option wir wählen. Insofern ist dieses Thema Andersdenken sowieso immer kriegsentscheidend für die Entwicklung und Umsetzung richtiger Strategien. Das bekommt jetzt, und jetzt kommen wir wieder zurück auf den Kontext, bekommt natürlich jetzt in dieser Krise einen enormen Druck, einen enormen zeitlichen Druck. Also das merken wir in den Gesprächen mit Kunden in den einzelnen Industrien. Was bedeutet es denn für die gesamte Mobilitätsindustrie, wenn wir in Zukunft 30% unserer Arbeitskraft zu Hause erbringen? Also ich bin jetzt bei den White-Collar-Leuten, bei den Büroarbeitskräften. Ja? Was bedeutet das, wenn wir 30-40% unserer Zeit auf einmal nicht im Office haben, nicht jeden Tag ins Büro fahren, nicht mehr so viele Geschäftsreisen machen. Der zeitliche Druck der Notwendigkeit zum Andersdenken, der nimmt natürlich in so einer Krise enorm zu. Und das muss verbunden sein mit einem enormen Pragmatismus. Ich bin großer Fan von Philosophie, weil sie uns lehrt, wie wir richtig denken sollen. Aber das Denken ist ja nur der erste Schritt. Letztlich muss ich dann auch umsetzen, um zu einer Lösung zu kommen. Und genau das ist jetzt in der Krise für die Unternehmen wichtig.
Bilden Sie das auch ab in den Mitarbeitern, die Sie beschäftigen? Oder braucht es da vielleicht auch mal jemand, der vielleicht eher so eine Art Generalist ist und nicht nur die Spezialisten, die vielleicht nur in ihren Code gucken, sondern die Leute, die auch ein bisschen breiter gucken? Oder wie sind Sie da aufgestellt?
Also wir brauchen wirklich beide. Also wir brauchen wirklich die Generalisten, die in der Lage sind, interdisziplinär die Themen zu Lösungen zu verbinden. Gar keine Frage. Und die haben wir natürlich auch in der Beratung. Also Sie müssen ja sehen, dass wir dass wir, was war es im letzten Jahr, ich glaube knapp 40% aller Mitarbeiter, die wir haben, sind Naturwissenschaftler, also aller neu rekrutierten Mitarbeiter, die wir haben, sind Geisteswissenschaftler und Naturwissenschaftler. Und dieser Mix bereichert natürlich uns enorm darin, richtige Lösungen jetzt zu finden. Also insofern, das ist für uns ganz, ganz wesentlich, dass wir diesen Mix haben. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, um Lösungen wirklich praktisch für Unternehmen dann auch zu entwickeln, umzusetzen und zu Ende zu bringen, brauchen sie die Spezialisten, die dann im Detail wirklich in der Lage sind, umzusetzen. Und nur wenn sie beides miteinander verbinden, da haben sie eigentlich die Lösung.
Sie sprachen ja die Mobilität gerade schon an. Finde ich ganz interessant, diesen Ansatz. Was raten Sie denn jetzt einem Automobilunternehmen? Die haben jetzt ihre Produktion runtergefahren. Sollte der Automobilhersteller seine Produktion wieder nachher voll hochfahren? Oder sollte man darüber nachdenken, was folgt jetzt?
Ich glaube, alles, worüber die Automobilindustrie vorher nachgedacht hat, behält alles seine Richtigkeit. Es kommt nur mehr Zeitdruck rein. Also ich hatte gestern einen Kunden am Telefon und der fragte mich dann so ein Netz, was meinen Sie eigentlich, dass wir in Zukunft statt Dienstwagen einfach Geld für die Entwicklung von Homeoffices zur Verfügung stellen? Ja, interessanter Gedanke, aber im Rahmen neuer, ich meine, die Idee ist ja nicht nur zulässig, sie ist ja durchaus verfolgenswert, aber auf der anderen Seite, es gibt ja immer diesen unglaublich inhärenten Wunsch von uns nach Mobilität. Und dieser Mobilitätswunsch wird auch beibehalten werden. Wenn Sie sich erinnern, Sie sprachen vorhin Dotcom-Krise an. Ich habe die ja auch erlebt. Da gab es da so einen Trend, der hieß Cocooning danach, glaube ich, nannte man den. Also alles zu Hause. Man schließt sich in seinem Kokon ein. Ja, genau das Gegenteil ist passiert. Ich glaube, dass die Menschheit sich nach wie vor durch einen unglaublichen Mobilitätswillen auszeichnet. Durch einen Willen der Begegnung, durch einen Willen der sozialen, persönlichen Interaktion. Und dafür braucht es Mobilität. Und insofern der Wandel einer Automobilindustrie zu einem Kernelement einer Mobilitätsindustrie zu werden, der war vor der Krise richtig, der ist nach der Krise richtig. Er gewinnt nur noch vielleicht jetzt nochmal zusätzlich an Fahrt.
Wenn Sie jetzt auf Ihre Kunden schauen, auf die verschiedenen Branchen, ohne jetzt vielleicht Namen zu nennen, um wen machen Sie sich denn um wen machen Sie sich die meisten Sorgen, wenn es um Transformation, Digitalisierung und so weiter geht?
Ich glaube tatsächlich, dass das ganze Thema Fliegen eine andere Dimension bekommen wird. Dass wir gerade im Bereich der Geschäftsreisen nicht wieder auf das alte Niveau zurückkommen. Und dass man hier die... Naja, wenn Sie mich jetzt fragen, ich war absoluter Vielflieger. Also wenn Sie meinen Carbon Footprint sehen, dann muss ich einfach so ehrlich sein und sagen, ich will ihn gar nicht ausrechnen. Ja, also ich habe da schon immer ein schlechtes Gewissen vor der Krise gehabt. Ja, aber egal. Ja, ich glaube, dass der Carbon Footprint von Leuten wie mir nach der Krise besser aussehen wird als vor der Krise. Was für die Airlines natürlich bedeutet, weil gerade die Geschäftsreisen waren die, die auch die hohen Deckungsbeiträge gebracht haben. Dass sie sich mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie sieht denn ihr Zukunftsmodell im Rahmen der neuen Mobilität aus? Das Zweite ist vielleicht für Sie eher überraschend, ist das ganze Bereich des Public Sector, die öffentliche Hand in voller Ausprägung, in voller föderalistischer Ausprägung. Ich glaube, vieles, was unsere Politiker entscheiden müssen, zeigt ihnen ja auch, wie enorm wichtig es ist, dass der Staat im Rahmen der Digitalisierung auf einen Reifegrad kommt, der es ihm in Zukunft noch besser erlaubt, solche Krisen zu bewältigen, als es jetzt der Fall ist. Also wir erleben ja im Moment gerade eine gigantische Flut von Kreditanträgen. Ja, und jetzt steht dann so eine öffentliche Bank einfach davor und hat dann pro Tag 250.000 Anträge. Ja, also ist ja nur eines von ganz, ganz vielen Beispielen, das Thema öffentliches Gesundheitswesen. Und. Also ich glaube, dass der Staat einen enormen Chance bekommen wird, die Digitalisierung oder sich enorm weiterentwickeln kann, die Digitalisierung jetzt offensiv als Chance zu begreifen und damit entsprechend umzugehen. Und ein dritter Bereich, der vielleicht auch gar nicht so immer genannt wird, ist der ganze Bereich des Lernens. Also ich freue mich wahnsinnig, dass wir jetzt Gründungsmitglied der Koalition der WHO zusammen mit der UNESCO sind. COVID-19 Response for Education, wo wir als einzige Nicht-Technologieanbieter mit reingegangen sind gestern, wo also völlig faszinierend 1,5 Milliarden Menschen sind von der Krise betroffen und können nicht mehr wie gewohnt lernen. Und das ganze Thema digitales Lernen, also ein Facetten, glaube ich, wird einen ganz, ganz anderen Stellenwert nach der Krise einnehmen als vorher. Und wer dann glaubt, mit Brick-and-Mortar-Investitionen und Leuten in Hörsälen und in traditionellen Schulmodellen weiter optimal aus- und fortbilden zu können, ich glaube, der wird sich täuschen und wird sich dringend an neue Lernmodelle gewöhnen müssen.
Was tragen Sie dabei? Was wird in diesem Projekt so gemacht? Was haben Sie da vor?
Das Projekt steht ganz am Anfang. Also wir sind nicht der Initiator. Der Initiator ist die UNESCO zusammen mit der WHO. Ich finde das eine großartige Initiative. Wir waren sofort begeistert und haben gesagt, wir sind da als Gründungspartner mit dabei. Also wir sind jetzt gerade dran auszugestalten, wer macht jetzt genau was. Also die ganzen Technologieprovider, die Microsoft, die Amazons, die Googles sind dabei. Wir sind dabei als Professional Service Firm. So, und wir werden uns jetzt sehr schnell dann zusammensetzen und überlegen, was können wir jetzt ganz schnell tun, um dort zu helfen.
Aber es ist kein Ministerium oder kein Land dabei, also die quasi in die Schulen bestücken. Also das ist ja dann wieder, dass die Unternehmen dann das Bildungssystem retten müssen oder in digitaler Sicht oder geht man dann auf die Länder zu oder...
Also ehrlich gesagt, es ist jetzt dann gerade in der Diskussion, aber wir legen jetzt gerade los. Die Idee wurde ganz schnell geboren. Die Idee ist dann auf eine enorme Resonanz bei den beteiligten Partnern gestoßen und wir legen jetzt los, uns genau zu überlegen, wie können wir sehr praktisch, sehr pragmatisch, kurzfristig jetzt helfen. Aber natürlich ist das nur die Grundlage, uns dann zu überlegen, gut, wie bringen wir jetzt wirklich digitale Lernformen in die Breite. Und ich meine, das gilt ja nicht, darf man ja nicht hier nur an Harvard und Stanford denken, sondern man muss ja auch hier in der Breite denken und sich überlegen, die vielen, vielen Ausbildungsstätten, wo also Menschen aus zig Kilometern jeden Tag anreisen müssen und wo es viele Gründe gibt, jeden Tag diese Anreise auch als Herausforderung zu sehen, um es mal positiv zu formulieren. Da können wir natürlich enorm helfen, digitales Lernen zu einer ganz anderen Bedeutung zu führen.
Jetzt haben wir ja nicht so die Zeit. Wie sehen Sie das aus Ihrer Sicht, wie Deutschland, wie flexibel ist Deutschland jetzt gerade in dieser Krise in der schnellen Digitalisierung, also die schnelle Lösungsfindung und Erreichung auch? Wir arbeiten ja alle ganz viel, um da Lösungen zu finden. Wie sehen Sie das so, auch Sie ja persönlich wahrscheinlich oder als KPMG, wie Sie da die Unternehmen unterstützen? Sind wir da gut beisammen und kriegen das irgendwie hin oder sind wir da eher schlecht?
Also ich muss ja immer sagen, ehrlich gesagt, ich bin wirklich, ich habe es gestern in unserem Town-Meeting gesagt, ich bin wahnsinnig stolz auf uns gerade. Also wie wir das hinkriegen, wie wir zusammenrücken, wie die Leute bei uns mitziehen, ja, wie die sagen, jetzt lass uns hier zusammenrücken. Ja, es ist nicht mehr alles wie gewohnt, aber also wenn sie bei uns auf die internen Kanäle draufgehen und sehen, mit was für Ideen die Leute kommen, wie sie sich bemühen, auf einmal soziale Interaktion aus dem Homeoffice heraus zu schaffen, das ist bewundernswert. Und wie gesagt, wir schaffen es damit, unser Geschäft fast vollständig am Laufen zu halten. Ich glaube, auch andere Unternehmen haben blendende Ideen und werden da enorm, enorm kreativ. Also insofern, es gibt positive und negative Beispiele. Also sie werden da alles finden. Also wie immer werden sie alles finden, von völliger Selbstverdrossenheit bis hin zu blankem Optimismus, der sagt, wir rocken das jetzt. Aber ganz klar ist das so ein enormer Anspruch an Führung. Also Führung ist ja immer wichtig in der Krise. Ich meine, bei schönem Wetter, bei Sonne und Windstärke 3 kann jeder segeln. Aber bei, wir fahren nur auf Sicht, bei Windstärke 8, da brauchen sie dann eben schon einen Skipper, der mit seiner Mannschaft zusammen da durchkommt. Und deswegen ist jetzt gerade Führung, egal ob in der Politik, in der Wirtschaft, überall extrem gefordert, die Mannschaft da gut durchzubringen. Und es wird nach jeder Krise, wie immer, auch das fällt mir schwer in diesem Fall jetzt zu sagen, es wird Gewinner und Verlierer geben.
Können Sie denn auch dem deutschen Maschinenbauer irgendwie helfen, der hat die Digitalisierung vielleicht noch nicht durchgezogen, da fehlt noch vieles. hilft ihm ja jetzt auch nicht in der Krise, aber können Sie dem helfen, Arbeitsabläufe optimieren, um irgendwie dieses Virusproblem zu lösen und trotzdem weiter zu produzieren? Kann man dem irgendwie weiterhelfen?
Sie haben natürlich wirklich, wenn Sie Maschinen erstellen, wenn Sie wirklich Hardware-Produktionsabläufe haben, dann ist das immer im Moment natürlich enorm schwer. Sie stellen ja auch so ein Werk nicht in einer Woche um. Das ist nicht machbar. Insofern sind die Industrien, die im Moment mit physischen, ich nenne es mal physischen Assets, mit physischen Produktionsanlagen zu kämpfen haben, die sind natürlich insofern getroffen, als dass sie jetzt in der Krise nicht einfach ihr Produktionsverfahren umstellen können. Das geht nicht. Aber die spannende Frage wird sein, direkt nach der Krise, okay, wenn wir diese Krise mal nicht verstehen als etwas, was singulär ist, sondern etwas, was sich vielleicht in anderem Kontext auch mal wiederholen kann, wie müssen wir eigentlich Produktion und Supply Chains in Zukunft aufstellen, um für solche Krisen besser gewappnet zu sein. Also die Globalisierung hat in den letzten Jahren zu einem enormen Wohlstandsgewinn geführt in der Welt. Überall in der Welt, muss man sagen. Das war ja die positive Seite der Globalisierung. Und wir müssen jetzt uns fragen, wollen wir mehr in ein multilokales Modell rein? Weil in das Modell des 19. Jahrhunderts wollen wir auf keinen Fall zurück. Jeder macht alles selber. Dabei würden wir Wohlstandsgewinne aufgehen, die wären unglaublich hoch, und das würde die Ärmsten am härtesten treffen, nicht die Reichsten, die Ärmsten würde es am härtesten treffen. Und insofern müssen wir eher in multilokale Supply Chains rein, die viel, viel resilienter mit solchen Bedrohungen umgehen können, als das heute im Rahmen der globalen Supply Chains möglich ist.
Sie sind beratend tätig, und inwieweit sind Sie denn auch, dass Sie in Büros, in Offices sitzen und selber an KIs basteln, die dann eingesetzt werden? Also inwieweit hat sich Ihr Geschäft gewandelt durch die Digitalisierung, der Einsatz von künstlicher Intelligenz und solchen Dingen?
Ach sehr, wir haben ja vor Jahren damit angefangen, etwas aufgebaut, was wir bei uns Lighthouse nennen, die Lighthouse-Organisation. Mhm. Wir haben alle Kollegen zusammengezogen, die im Thema Data Analytics und AI tätig sind, haben sie in einer Organisation integriert, heißt Lighthouse. Mhm. Weltweit sind das 13.000 Menschen, die in dieser Community arbeiten. Und die fokussieren sich auf Data Analytics und AI und helfen unseren Kollegen in allen Geschäftsbereichen, diese Technologie entsprechend zu integrieren. Das hat uns sehr viel Erfolg gebracht. Und gerade jetzt in der Krise ist es von ganz besonderem Erfolg, weil wir diese Technologie einfach in allen unseren Lösungen zur Anwendung bringen können. Also insofern, wir arbeiten da ganz intensiv dran. Um Ihnen ein Gefühl zu geben, vielleicht noch eine Zahl zu nennen. Wir haben ein Programm, wo wir in den nächsten 5 Jahren, also beginnen schon mit diesem Jahr, 5 Milliarden in Technologie investieren. Weil wir fest daran glauben, dass es in Zukunft in unserer Industrie zu einer ganz anderen Kombination von Mensch und Maschine kommt. Unsere Industrie hat ja ein Geschäftsmodell, wir verkaufen Zeit, nämlich die Zeit unserer Mitarbeiter. Und wir glauben, dass wir in Zukunft viel mehr Modelle reinkommen, wo wir die Innovationskraft und soziale Interaktion unserer Mitarbeiter verbinden mit Technologie und Daten, und damit Lösungen anbieten, die ein gutes Stück weit anders aussehen, als es heute noch der Fall ist oder gestern der Fall war.
Wird diese ganze Digitalisierungsgeschichte, Sie sprachen ja Geld gerade schon an, sehr viel Geld wurde ja vorher schon investiert, wird das nach der Krise auch noch so umfangreich dastehen? Das kostet ja alles sehr viel Geld. Werden die Unternehmen unter Umständen nicht hier und dort zurücktreten und etwas weniger machen? Kann das nicht auch passieren?
Ich glaube, dass die Unternehmen sich in ihren Strategien und damit auch in ihren Investitionen, die Investition ist immer der Ausfluss einer Strategie, noch stärker konzentrieren werden. Sie werden sich noch mehr fragen, was ist wirklich wichtig und was ist wirklich dringend, und werden dann in diesen Investitionsgebieten mindestens oder sogar mehr investieren, um schneller einen digitalen Reifegrad zu erreichen, den sie heute nicht haben. Werden aber andere Themen, die nicht in diesem Fokus stehen, werden sie dann eher runterpriorisieren oder eben ganz, ganz streichen.
Wie sehen Sie denn, um mal wieder ein bisschen auf Deutschland zu kommen, wir sind ja immer noch bei SoTech Deutschland, Deutschland da aufgestellt, wenn es um digitale Transformation geht? Jetzt mal Krisen, ich weiß nicht, ob die Krise jetzt das ein bisschen befeuert, aber auch unabhängig davon, also wie gut sind wir da?
Unterschiedlich. Also in Summe glaube ich mal, overall, wir sind besser, als oft gesagt wird. Wir sind nach wie vor, für mich ist Deutschland nach wie vor ein Standort der Innovation und er muss es auch sein, weil unser Wettbewerbsvorteil in der Welt ist Wissen. Unser Wettbewerbsvorteil ist nicht Rohstoffe, unser Wettbewerbsvorteil sind nicht günstigere Kosten. Also kann unser Wettbewerbsvorteil nur in der Innovation und dem Wissen der Menschen liegen. Insofern ist für uns ist eine zwingende Notwendigkeit, ein Innovationsland zu sein. Das ist unabdingbar. So, wo stehen wir da? Ich glaube, besser als unser Image. Unser Image in der Welt, wenn ich mit Kollegen in der KPMG in der Welt spreche, dann nehmen die Deutschland immer als einen Technologie- und Innovationsstandort wahr. Und wir sind manchmal oft mit uns selbst am kritischsten, was vielleicht auch gut ist. Es ist besser, dass wir mit uns kritisch sind, als dass die anderen mit uns kritisch sind. Stimmt. Also insofern ist diese, solange die Selbstkritik nicht in Verzweiflung ausartet, ist das alles prima. Ich glaube, dass wir in Summe besser dastehen, als viele glauben. Allerdings muss ich sagen, insbesondere im Bereich der Anwendungsentwicklung, also wenn wir sagen, wenn wir unser industrielles Wissen, was wir durchaus haben in Deutschland, verbinden mit digitaler Technologie, dann sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut unterwegs und haben gute Chancen, dort auch in Zukunft unterwegs zu sein. Wo ich mir Sorgen mache, ist ein Gebiet, das ist wirklich die digitale Infrastruktur. Also die digitale Infrastruktur, da liegen wir einfach zurück. Und damit meine ich zwei Gebiete. Einerseits natürlich die digitale Infrastruktur hier, die viel zitierte 5G-Diskussion im Moment und Glasfaser. Da werden wir aufholen, da bin ich sicher, das wird jetzt einfach eine Frage von 2-3 Jahren sein, dann werden wir dort aufgeholt haben, weil dort auch sehr viel wirtschaftlicher und politischer Druck auf dem Ausbau jetzt drauf liegt. Wo ich mir mehr Sorgen mache, weil es wird kaum aufholbar sein, ist das ganze Thema der Cloud-Infrastrukturen. Cloud, muss man wissen, ist ein Geschäft, wie wir sagen, der kritischen Masse. Also sie brauchen einfach eine riesige kritische Masse, um überhaupt am Markt eine attraktive Position zu haben. Sie können nicht klein anfangen. Und da muss man sagen, sind die 3 führenden amerikanischen Unternehmen verbunden mit 2 chinesischen Unternehmen so weit weg in diesem Thema der kritischen Cloud-Masse. Und ich glaube schon daran, dass Cloud letztlich zum digitalen Spiegel unserer ganzen Gesellschaft wird, nicht nur der Wirtschaft. Und da müssen wir einfach wissen, wollen wir, dass der gesamte Spiegel unserer Gesellschaft auf den Clouds dieser 5 Unternehmen abgebildet wird.
Geben Sie Gaia X von Herrn Altmaier nicht so die Chancen?
Ich hätte ja gesagt, ich bin hier Optimist. Aber sagen wir so, ich halte den Weg für ausgesprochen schwierig. Weil der Weg geht jetzt so schnell und Sie werden in der Krise jetzt erleben, alles, was wir hier gerade gemacht haben, 245.000 Leute auf Remote zu bringen, wäre ohne Cloud niemals möglich gewesen. Und ohne wirklich die engste Zusammenarbeit mit den führenden Cloud-Anbietern wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Das heißt, die Krise wird jetzt nochmal zu einer Beschleunigung führen, diesen Cloud-Zug nochmal stärker auf Geschwindigkeit zu bringen. Das heißt, es wird noch schwerer werden, dort jetzt ein europäisches Modell dagegen zu stellen. Insofern halte ich das für eine große Herausforderung, den Weg zu gehen. Aber ich kann den Ansatz verstehen. Er hat ja verstanden, warum das ein Problem ist und geht das Problem auch an. Ob dann der Weg erfolgreich sein wird, das ist dann schon ein harter Weg.
Könnte das nicht jetzt das Erwachen geben, wir sehen jetzt allenthalben überall, wie schnell auf einmal Gesetze gehen, wie schnell auf einmal Umsetzung gehen. SAP hilft bei der Rückführung der gestrandeten Touristen mit einer App und in Hannover wird gerade eine App entwickelt, um hier in dem Virusproblem die Leute zu tracken und so weiter. Es geht auf einmal so viel. Kann das nicht so ein Erwachen geben in Deutschland, dass wir jetzt, na jetzt müssen wir aber hinkriegen, auch so ein Problem zu lösen?
Ja, aber ich glaube, das ist ja ein ganz menschliches Phänomen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht, nur hat nichts mit Digitalisierung zu tun. Ja, ja. Ich glaube, man ist in Krisen immer wieder überrascht, was dann alles geht. Und worüber man dann jahrelang diskutiert hat, ist dann auf einmal in einem Monat möglich. Also ich meine, die Gesetze, die jetzt in den letzten Tagen verabschiedet worden sind, ist ja gewaltig. Das ist ja ein gewaltiges Erfolgsbeispiel einer Demokratie, was wir hier in den letzten Tagen politisch geschafft haben. Da wurde auch sämtliche Sprengungen oder sagen wir mal sämtliche Probleme des Föderalismus auf einmal überwunden. Ich meine, wir sind mit viel kleineren Gesetzesvorhaben über Jahre gescheitert. Und was in der Rückbesinnung nach der Krise mal wichtig wäre, wäre zu fragen, nicht nur Lessons learned im Sinne von, was haben wir vorher alles falsch gemacht und müssen wir jetzt ändern? Also zum Beispiel, Staat muss mehr in Digitalisierung investieren, sondern auch mal die Rückbesinnung, was ist uns eigentlich besonders gut in der Krise gelungen, was wir beibehalten wollen? Und da wird es Dinge geben, oder ich sehe da ganz klar, dass es viele Dinge gibt, die wir im Moment richtig machen, die wir gut machen, und es stünde uns gut zu Gesicht, auch mal 2, 3 Lektionen mitnehmen, was wir gut gemacht haben, dass uns das nach der Krise erhalten bleibt.
Doch, ein schönes Schlusswort. Vielleicht macht ja morgen der BER auf, da fliegen darf sowieso niemand. Aber wir machen ja am Ende unseres Podcasts immer eine Schulnote. Das ist zurzeit vielleicht etwas schwierig. Ich überlege gerade, in welchem Bereich so allgemein Digitalisierung, klar, aber die Krise, das Ende der Krise kommt ja erst noch und wir wissen noch nicht so richtig, was kommt da. Also vielleicht können Sie ja trotzdem irgendwie gucken, eine Schulnote Deutschland zu geben in Sachen Digitalisierung aus Ihrer Sicht. Vor Krisen, nach Krisenstatus oder?
Für Deutschland, also jetzt nicht für die Welt.
Das größte Problem ist ja immer die Generalisierung. Aber ich weiß schon, worauf Sie hinaus wollen. Sagen wir so, ich glaube, wir sind bei drei und viele Menschen erkennen in der Krise aber, dass wir das Potenzial haben, auf eine 2+ zu kommen. Und die Chance sollten wir auf jeden Fall nutzen.
Das ist doch ein optimistischer Ausblick oder ein optimistisches Schlusswort.
Ja, dann hoffen wir mal. Ja, da gibt es ja immer den schönen Satz, einer noch meiner Lieblingssätze an der Stelle ist immer, ich sage, der einzige Mist, auf den nichts wächst, ist der Pessimist. Ja. Und ich glaube, gerade in Krisenzeiten muss man manchmal an diesen Satz glauben. Insofern passt auch dann mein Glaube an das Potenzial zur 2+, passt das ja dann zu meinem Naturell.
Ja, super. Ja, Christian Rast, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank an Sie, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.